Du kennst das ja wahrscheinlich auch. Also, wenn wir heutzutage nach einem festen Fundament suchen, dann denken wir sofort an Daten oder an Algorithmen, an so ganz harte, unwiderlegbare Fakten.
Ja, genau. Das ist wie bei der Architektur von einem riesigen Wolkenkratzer.
Exakt. Man berechnet die Statik, man gießt den Beton, treibt die Stahlträger tief in den Boden und das Ding steht dann einfach. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Mhm.
Das gibt uns halt so ein beruhigendes Gefühl von Präzision und Kontrolle, weißt du?
Ja, aber es ist eben auch die Illusion, dass wir das Leben komplett mathematisch greifen können. Wir klammern uns an Dinge, die sich irgendwie klar kategorisieren lassen, am besten auf einer Tabellenkalkulation abgebildet.
Richtig. Aber dann schaut man sich unser echtes alltägliches Leben an und plötzlich bröckelt dieser metaphorische Beton.
Ja, absolut.
Wir sind ja permanent umgeben von Chaos. Von tausend Stimmen, Benachrichtigungen und Krisen, die alle gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit fordern.
Mhm.
Und diese Suche nach echten Prioritäten, also nach etwas, das inmitten dieses ganzen Lärms wirklich Bestand hat, das ist auf einmal ziemlich verschwommen. Wir fühlen uns eher so, als würden wir unser Haus auf Treibsand bauen.
Es ist eine existenzielle Dauerbaustelle, auf der die Baupläne wirklich jeden Tag neu gezeichnet werden. Man versucht, einen Sinn in der eigenen Biografie zu finden, während sich die Welt um einen herum rasant verändert.
Und genau an diesem Punkt setzen wir heute an in unserer Quellenanalyse. Anstatt uns in irgendwelchen modernen Selbsthilferatgebern zu verlieren, schauen wir uns heute einen extrem dichten antiken Text an.
Einen sehr faszinierenden Text.
Ja, total. Ein Text, der behauptet, genau dieses Statikproblem des menschlichen Lebens gelöst zu haben. Wir entpacken heute die ersten Verse des Hebräerbriefs. Also Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4.
Genau.
Und das Ganze machen wir gestützt auf die brillanten historischen und theologischen Analysen von Dr. David A. de Silva. Wir wollen heute herausfinden, wie dieser Text meisterhafte antike Rhetorik nutzt, um eine ganz zentrale Frage zu beantworten.
Nämlich, wofür es sich eigentlich lohnt, unsere sehr begrenzte Zeit zu investieren.
Ganz genau. Und wir müssen gleich dazu sagen, das hier ist keine trockene Theologie.
Nein, überhaupt nicht. Dieser Text ist eher ein rhetorischer Überlebensleitfaden. Um die Wucht dieser Argumentation zu begreifen, müssen wir aber tief in die Gedankenwelt des ersten Jahrhunderts eintauchen.
Mhm.
Es geht um jüdische Weisheitstraditionen, es geht um das Trauma vergangener Jahrhunderte und um die brutalen gesellschaftlichen Mechanismen von Scham und Ehre damals. Ohne dieses historische Gerüst entgehen uns einfach die schärfsten Klingen, die der Autor hier wetzt.
Okay, dann lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir uns die einzelnen Bausteine ansehen, müssen wir erstmal die Architektur des Eröffnungsarguments verstehen, oder?
Ja, das ist entscheidend.
Der Autor des Hebräerbriefs fängt nämlich nicht mit einem sanften, liebe Brüder und Schwestern an. Die ersten vier Verse sind ein absolutes rhetorisches Feuerwerk. Er signalisiert seinen Zuhörern vom allerersten Satz an, dass sie aufpassen müssen, so nach dem Motto, hier spricht jemand, der sein Handwerk versteht.
Absolut. Er nutzt Stabreime, er nutzt komplexe Satzstrukturen.
Ja, er baut sich vor ihnen auf wie so ein Staranwalt im Gerichtssaal, der ein Eröffnungsplädoyer hält, das so brillant formuliert ist, dass die Jury sofort an seinen Lippen hängt. Und dann knallt er ihnen in den Versen 5 bis 14 einen biblischen Präzedenzfall nach dem anderen auf den Tisch. Bam, bam, bam.
In der oralen Kultur der Antike war das überlebenswichtig. Wenn du da nicht in den ersten Minuten zeigst, dass du sprachlich eloquent bist und die heiligen Schriften in- und auswendig kennst,
dann schalten die einfach ab.
Ganz genau, dann schaltet das Publikum schlichtweg ab. Er etabliert sich wie als absolute Autorität, als jemand, der die Orakel Gottes verlässlich öffnen kann. Und das alles steuert auf einen zentralen Syllogismus zu.
Also eine logische Grundgleichung.
Richtig. Die lautet ungefähr so: Gott sprach durch einen Sohn, dieser Sohn ist unendlich viel größer als die Engel.
Okay.
Daraus folgt dann für das zweite Kapitel, dass es überlebenswichtig ist, auf die Botschaft dieses Sohnes zu hören, weil sie eben die frühere Botschaft der Engel, also das Gesetz des Mose, weit übertrifft.
Warte mal kurz, da muss ich direkt mal einhaken. Dieses ganze majestätische Argument, diese brillante Rhetorik, das hängt alles an einem Vergleich mit Engeln?
Ja, das tut es.
Das klingt für moderne Ohren doch total schräg. Also, wenn ich heute jemandem beweisen will, dass eine Nachricht lebensverändernd ist, dann vergleiche ich sie doch nicht mit Engeln. Das ruft bei uns Bilder von so pausbäckigen Babys auf Gemälden oder Kitschfiguren in der Weihnachtszeit hervor. Warum ausgerechnet Enge?
Ich verstehe die Verwirrung da komplett. Aus heutiger Sicht wirkt das extrem befremdlich. Aber das frühe Judentum sah Engel völlig anders. Lass uns diesen Gedanken aber mal für einen kurzen Moment parken, okay?
Okay, geparkt.
Das wird nämlich gleich das absolute Herzstück unserer Diskussion. Was hier faszinierend ist, also in den allerersten Versen, ist dieser gigantische Kontrast, den der Autor da aufbaut. Mhm. Er spannt einen Bogen über die gesamte Menschheitsgeschichte. Er sagt, Gott sprach früher, im Gegensatz zu am Ende der Tage. Er sprach zu den Vorfahren, im Gegensatz zu uns. Und er sprach durch Propheten, im Gegensatz zu durch den Sohn.
Ah, verstehe. Er schraubt also die Fallhöhe extrem nach oben. Die Propheten waren fantastisch, aber der Sohn spielt in einer Liga, für die es noch nicht mal Namen gibt. Wenn der Bote eine so viel höhere Autorität hat, dann bekommt die Botschaft natürlich ein viel gewaltigeres Gewicht.
Exakt. Der Text formuliert es so, Gott sprach früher in vielen Teilen und auf viele Weisen. Und das ist ein faszinierender Einblick in die Arbeitsweise dieses Autors. Er sieht die jüdische Geschichte wie so ein riesiges Mosaik, bei dem die Steinchen der göttlichen Offenbarung überall verstreut sind.
Ein bisschen Wahrheit hier bei Abraham, ein Puzzleteil da bei Jesaja.
Genau. Und jetzt, in der Gegenwart seiner Zuhörer, nimmt er all diese Teile und setzt sie zu einem einzigen, klaren Bild zusammen. Dem Sohn.
Aber hier wird es wirklich interessant. Wenn dieser Jesus doch ein historischer Zimmermann aus Nazareth war, der ein paar Jahre zuvor durch Galiläa gewandert ist, wie konnten seine Anhänger die Leute plötzlich davon überzeugen, dass er dieser kosmische Architekt ist?
Das ist die große Frage.
Woher hatten die ersten Christen überhaupt das theologische und philosophische Vokabular, um so etwas Unfassbares zu beschreiben?
Sie bedienten sich an einem Konzept, das in der jüdischen Tradition bereits tief verwurzelt war. Nämlich der Weisheitsliteratur. Im Alten Testament, spezifisch in Sprüche 8, wird die Weisheit personifiziert.
Mhm.
Sie tritt dort als Frau Weisheit auf und behauptet, dass als Gott die Fundamente der Erde legte, war ich bereits an seiner Seite. Ich war sein Werkmeister.
Wow, okay.
Dieses Konzept einer präexistenten Weisheit, die beim Schöpfungsakt assistiert, das entwickelte sich in der jüdischen Theologie rasant weiter.
Da erwähnt Dr. De Silva in seinen Notizen ja ein Buch namens Weisheit Salomos. Ehrlich gesagt, in normalen Bibelstudien taucht es extrem selten auf. Was genau ist das für ein Text und warum ist der hier so wichtig?
Also, das ist ein jüdischer Text, der im ersten Jahrhundert geschrieben wurde. Vermutlich im hellenistischen Ägypten in Alexandria.
Okay.
Die Juden dort standen vor einer massiven intellektuellen Herausforderung. Wie verbindet man den eigenen, strengen Monotheismus mit der hochentwickelten griechischen Philosophie eines Platon oder Aristoteles?
Das klingt nach einem ordentlichen Spagat.
Absolut. Und die Lösung war eine theologische Brücke. In der Weisheit Salomos wird die göttliche Weisheit beschrieben als ein feiner Hauch der Kraft Gottes, als reiner Ausfluss seiner Herrlichkeit.
Mhm.
Sie wird als Spiegel des ewigen Lichts Gottes bezeichnet, als das exakte Abbild seiner Güte. Die Weisheit durchdringt das Universum und hält es zusammen.
Und da macht es plötzlich Klick. Die frühen Christen brauchten also gar keine neuen Wörter zu erfinden.
Genau.
Sie haben sich genau dieses etablierte, hochphilosophische Konzept der Weisheit geschnappt und gesagt, hey, diese ewige Weisheit, dieser Spiegel des Lichts, die Kraft, die Atome und Galaxien zusammenhält, das ist keine abstrakte Idee.
Richtig.
Das ist eine Person. Und diese Person ist in Jesus Christus Fleisch geworden, noch bevor er als Mensch auf die Welt kam.
Ja, und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es noch faszinierender. Im Hebräerbrief finden wir nämlich fast wortwörtlich diese Beschreibungen wieder. Der Sohn ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der exakte Abdruck seines Wesens.
Wahnsinn.
Er trägt alle Dinge durch sein mächtiges Wort.
Und das ist kein frommer Singsang, das ist eine waschechte philosophische Kampfansage. Aristoteles schrieb ja mal in seiner Nikomachischen Ethik, dass wir demjenigen, der uns das Geschenk des Seins überhaupt erst ermöglicht hat, alles schulden.
Mhm. Der Hebräerbrief sagt jetzt, der Sohn ist der Grund eurer bloßen Existenz. Er ist der sichtbare Stellvertreter des unbegreiflichen Schöpfers.
Um da mal auf meine Metapher vom Anfang zurückzukommen, das ist so, als nehme man den jahrhundertealten, extrem stabilen Bauplan eines antiken Tempels, also die jüdische Weisheit, den jeder in der Gemeinde als perfekt anerkennt.
Ja, schönes Bild.
Und man nutzt diesen Bauplan, um den Leuten zu erklären, wie dieser völlig neuartige, schwindelerregend hohe Wolkenkratzer namens Jesus funktioniert. Man zeigt den Leuten, guck mal, die Statik dieses neuen Dings basiert exakt auf den Fundamenten, die ihr schon immer geglaubt habt. Deshalb wird er nicht umfallen.
Ein sehr treffender Vergleich. Und wenn das sozusagen die kosmische Theorie ist, dann liefert der Autor im nächsten Atemzug auch gleich den Lebenslauf mit, das antike Encomium auf diesen Sohn.
Also die Lobpreisung.
Genau. Er wird als Erbe des gesamten Kosmos eingesetzt, er erschafft die Zeitalter, er reinigt die Menschheit von Sünden und er setzt sich zu Rechten Gottes auf den Thron. Um das zu untermauern, zitiert der Autor wieder das Alte Testament. Ganz spezifisch die Psalmen 2 und 110.
Das sind diese Königspsalmen, richtig?
Ja. Und um zu verstehen, warum die so wichtig sind, müssen wir ganz kurz in die jüdische Geschichte zurückspringen. Ins Jahr 586 vor Christus.
Was war da los?
Die Babylonier zerstören Jerusalem, brennen den Tempel nieder und beenden die Dynastie der Könige aus dem Haus David.
Oh.
Das war ein absolutes existenzielles Trauma. Eine theologische Katastrophe. Wie kann man denn an Gottes Versprechen glauben, wenn der König weg ist und man im Exil sitzt?
Ja, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg.
Eben. Diese alten königlichen Psalmen, die von einem Herrscher sprachen, dem alle Feinde unterworfen werden, die wurden fortan messianisch gelesen. Sie wurden zu einem Überlebensmechanismus. Man hoffte auf eine Zukunft, in der Gott alles wieder gerade rückt. Und Psalm 110 prophezeit explizit, dass die Feinde wie ein Schemel unter die Füße des Königs gelegt werden.
Das bringt uns zum echten Alltag der Leute, an die dieser Text gerichtet war. Wenn wir von Feinden sprechen, diese erste christliche Gemeinschaft saß ja nicht in bequemen Sesseln und debattierte über Theologie.
Nein, absolut nicht.
De Silva beschreibt das in seiner Analyse sehr eindringlich. Wie sah die Realität für diese Menschen aus? Was war das für eine Schande, unter der sie litten?
Wir sprechen hier über die antike Mittelmeerwelt, also eine Kultur, die extrem auf Ehre und Scham fixiert war. Dein sozialer Status, dein Netzwerk, dein Ruf.
Das war quasi deine Lebensversicherung.
Ganz genau. Und wer sich einer winzigen, bizarren Sekte anschloss, die einen gekreuzigten Kriminellen aus der Provinz Judäa anbetete, der beging gesellschaftlichen Selbstmord.
Ach krass, weil die Kreuzigung ja das Schlimmste war, oder?
Absolut. Das war das schändlichste Instrument des Römischen Reiches. Das war nicht nur dazu da, Menschen zu töten, sondern sie öffentlich maximal zu demütigen. Sie buchstäblich aus der menschlichen Gesellschaft auszustoßen.
Wahnsinn.
Wer so jemandem folgte, der wurde von der eigenen Familie verstoßen, verlor Kunden im Geschäft, wurde von den Gilden ausgeschlossen. Sie galten als Menschenhasser, als Atheisten, weil sie die traditionellen Götter ablehnten. Es war eine massive soziale Isolation.
Stell dir das mal vor, du bist in dieser Gemeinschaft. Jeden Tag wirst du auf dem Markt angespuckt. Du weißt nicht, wie du deine Familie ernähren sollst, weil dich alle boykottieren.
Mhm.
Und tief in der Nacht liegst du wach und denkst dir, war es das wert? Habe ich mein Leben für eine Lüge ruiniert? Und genau in diese tiefe Verzweiflung hinein spricht der Hebräerbrief diesen kosmischen Lebenslauf. Er sagt, schaut euch den Weg des Sohnes an. Also was bedeutet das alles für die Menschen damals?
Er hält ihnen den Spiegel der wahren Realität vor. Der Text zeigt, der Sohn ging exakt diesen Weg der totalen, ultimativen Schande am Kreuz. Aber dieser Weg war keine Niederlage. Er war die Tür zur höchsten Ehre im gesamten Universum, zur Rechten Gottes.
Er dreht das System um.
Ja, das dreht das gesamte antike Wertesystem völlig auf den Kopf. Es zerstört die Illusion, dass weltlicher Reichtum, sozialer Status oder die Meinung der Nachbarn auch nur den geringsten Indikator für den wahren Wert eines Menschen darstellen. Wenn die Zuhörer an diesem Jesus festhalten, trotz der Demütigungen, dann wird seine unfassbare Ehre am Ende der Tage auf sie übergehen. Und für die, die sie jetzt so gnadenlos verspotten, ist es eine subtile Warnung. Sie sind die Feinde aus Psalm 110, die eines Tages der Schemel für die Füße sein werden.
Was für ein unfassbar starker Trost für diese Leute. Wir haben den Sohn jetzt als Schöpfer, als Erben und als Sieger über die Schande gesehen. Und jetzt müssen wir den Bogen schließen und zu meiner Frage vom Anfang zurückkehren. Zu den Engeln.
Ah ja, die Engel.
Wenn der Sohn so allmächtig ist, warum verbringt der Autor so viel Zeit damit, ihn gegen Engel abzugrenzen? Warum diese Fixierung?
Im ersten Jahrhundert waren Engel nicht nur Beiwerk, sie waren die absoluten Superstars der himmlischen Hierarchie. In einer Zeit, in der Gott als unendlich heilig und weit entfernt empfunden wurde, brauchte man Vermittler.
Okay, das macht Sinn.
Das Judentum entwickelte eine ausgeprägte Angelologie. Engel galten als diejenigen, die Mose auf dem Berg Sinai die Tora überbracht hatten. Das war allgemein akzeptiert. Paulus erwähnt das, Stephanus in der Apostelgeschichte ebenfalls. Sie wurden als kosmische Priester gesehen.
Die haben also quasi die Drefsarbeit gemacht.
Ja, sozusagen. Im Testament des Levi wird zum Beispiel beschrieben, wie Erzengel im Himmel unblutige Opfer darbringen und die Gebete der Menschen zu Gott weiterleiten. Sie waren die himmlische Armee, mächtige Mediatoren, auf die man sich verlassen musste, um überhaupt Kontakt zum Göttlichen zu bekommen.
Also wir haben auf der einen Seite diese Boten, diese Vermittler, die den Lebensnerv der jüdischen Religion, die Tora, überbracht haben. Aber der Autor des Hebräerbriefs stuft sie nun systematisch herab. Er nennt sie nur noch dienstbare Geister, ähnlich wie flüchtige Elemente wie Wind oder Feuer. Sie sind wandelbar.
Sie erfüllen eine Funktion, ja, aber sie haben keine permanente Herrschaft. Der Autor zieht hier Psalm 102 heran, um die Beständigkeit des Sohnes in einen radikalen Kontrast zum Rest des Universums zu setzen. Er sagt, der gesamte materielle Kosmos, die Erde und selbst die Himmel, all das wird irgendwann alt werden. Es wird zusammengerollt wie ein alter, abgetragener Mantel. Aber der Sohn bleibt. Du bist derselbe und deine Jahre werden nicht enden. Und dann zitiert er aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32.
Dr. De Silva erwähnt ja in seiner Analyse, dass der Autor hier eine ganz bestimmte Übersetzung nutzt.
Richtig, die Septuaginta. Das ist die alte griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die im hellenistischen Judentum weit verbreitet war. Während der hebräische Urtext an dieser Stelle Engel gar nicht erwähnt, fügt die Septuaginta hinzu, dass alle Engel Gottes ihn anbeten sollen.
Ah, das ist schlau.
Der Autor des Hebräerbriefs nutzt genau diesen Vers und wendet ihn auf den Moment an, wenn der Sohn in die Oikumene, also die kommende Welt, zurückkehrt. Selbst die höchsten himmlischen Vermittler fallen vor ihm auf die Knie.
Das ist der finale rhetorische Schlag. Wenn ich das mal in einer Analogie zusammenfassen darf. Engel sind quasi das mittlere Management oder der Paketbote, der die Nachricht bringt.
Mhm.
Aber der Sohn ist der CEO und Eigentümer des gesamten Unternehmens. Es zeigt, dass du nicht bei den Sekretären um einen Termin betteln musst, wenn der Eigentümer des Universums dich persönlich zu seinem Erben gemacht hat.
Das ist ein exzellenter Vergleich.
Und dieses Bild vom alten Mantel, das finde ich auch super. Der materielle Kosmos, all das, was uns so fest und ewig erscheint, das ist letztlich nur temporärer Stoff, so wie Fast Fashion, die bald ausgemustert wird. Der Sohn hingegen ist zeitloser Stil, die Konstante, die niemals vergeht.
Das wirft eine wichtige philosophische Frage auf, die damals sehr präsent war. Der griechische Philosoph Dio Chrysostomus hat fast zeitgleich eine berühmte Rede gehalten, in der er erklärte, warum Menschen so unglücklich sind.
Und warum?
Er sagte, es liegt an der Unbeständigkeit. Menschen ändern sich täglich. Sie wechseln ihre Meinungen, ihre Loyalitäten. Niemand weiß, ob der Nachbar morgen noch derselbe ist wie heute. Das zerstört jedes Vertrauen. Der Hebräerbrief präsentiert den Sohn als das einzige Gegenmittel gegen diese kosmische Unsicherheit. Er ist das absolut verlässliche Fundament, weil er sich eben nicht ändert.
Und diese ganze theologische und kosmische Beweisführung, dieser riesige Bogen über Schöpfung, Engel und ewige Weisheit, das dient ja alles nur einem einzigen Zweck. Sie gipfelt am Anfang von Kapitel 2 an einem gewaltigen Und nun. Es ist eine Warnung.
Des zweiten Kapitels zieht der Autor die argumentative Schlinge zu. Er wendet das klassische rabbinische Prinzip vom Kleineren zum Größeren an.
Okay, wie funktioniert das hier?
Die Logik ist gnadenlos. Wenn schon das Brechen der Tora, die ja nur von Engeln, also von wandelbaren Boten, überbracht wurde, zu strengen Strafen führte, wie wollt ihr dann entkommen, wenn ihr eine Erlösung ignoriert, die vom ewigen Sohn selbst verkündet wurde?
Die Erlösung, also auf Griechisch Soteria, richtig?
Genau.
Und hier müssen wir echt aufpassen, dass wir das nicht mit unserer modernen Brille lesen. Für viele ist Erlösung heute so ein Check-in-the-Box-Ding. Weißt du, ich habe mal gebetet, ich bin gerettet, Thema erledigt. Die Vergangenheit?
Das greift hier völlig zu kurz. Im Hebräerbrief ist Soteria primär ein zukünftiges Gut. Es ist das ultimative Ziel der menschlichen Existenz. Es bedeutet die Rettung und den Eintritt in diese unerschütterliche göttliche Welt, wenn Christus wiederkommt. Es ist kein Zertifikat an der Wand, sondern eine andauernde Reise durch ein gefährliches Gelände.
Und das macht die Warnung so perfide. Er warnt diese verfolgte, müde Gemeinde nicht davor, dass sie plötzlich offene Rebellion betreiben oder die Bibel ins Feuer werfen. Er beschreibt eine Gefahr, die viel leiser ist. Das Abdriften.
Mhm.
Weißt du, woran mich das psychologisch erinnert? An einen Tag am Meer auf einer Luftmatratze. Du liegst in der Sonne, das Wasser schaukelt ganz sanft, du schließt die Augen, du paddelst nicht aktiv weg vom Strand, du tust eigentlich gar nichts. Aber irgendwann wachst du auf, blinzelst und das rettende Ufer ist nur noch eine verschwommene Linie am Horizont. Du bist abgedriftet, weil du nicht aktiv gegen die Strömung geschwommen bist. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Das ist der perfekte Mechanismus für das, was in der Gemeinde passierte. Es war keine aktive Rebellion, es war pure Erschöpfung. Wenn man jahrelang sozial ausgegrenzt wird, verliert man den eschatologischen Horizont aus den Augen, also den Blick auf das ultimative Ende der Geschichte.
Mhm.
Und plötzlich sieht die Assimilation an die heidnische Gesellschaft unglaublich verlockend aus. Ein bisschen Kompromiss hier, eine kleine Teilnahme am Kaiserkult da, um den Laden nicht zu verlieren. Für die nichtchristlichen Nachbarn sah das aus wie eine Rückkehr zur Normalität. Aber der Autor entlarvt Kuss. Es ist ein lautloses Treiben auf den sicheren geistlichen Tod zu.
Es geht nicht um den lauten Knall, es geht um das leise Einschlafen. Und das ist der Moment, in dem dieser fast 2000 Jahre alte Text unser eigenes Leben messerscharf seziert.
Definitiv.
Du, der das hier gerade hört, du läufst heute wahrscheinlich nicht Gefahr, aus Angst vor deinen Nachbarn heimlich Engel anzubeten. Aber die Mechanik des Abdriftens funktioniert heute noch exakt genauso. Wir stehen jeden Morgen auf und spüren den Sog, das Ephemere, also die vergängliche Welt, unsere Karriere, unseren sozialen Status über das Ewige zu stellen. Der Text zwingt uns da echt in die Ecke und fragt, töten wir eigentlich nur unsere Zeit auf diesem Planeten oder nutzen wir die Lebenszeit, die Gott uns gegeben hat, für Dinge, die nicht wie ein alter Mantel zusammengerollt werden?
Letztlich fasst die hochgradig komplexe Christologie dieses Textes einfach nur zusammen, was Gott selbst wertschätzt. Wenn dieser Jesus der exakte, unveränderliche Abdruck des Wesens Gottes ist, dann zeigt uns Jesu Weg durch die tiefe Schande in die echte Ehre, wie Gottes Prioritäten aussehen. Es dekonstruiert unsere weltlichen Maßstäbe von Erfolg.
Und das bringt uns ganz an den Anfang zurück. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, unsere eigene kleine Welt, unser vermeintlich unerschütterliches Reich, aus Geld, Followern oder Besitztümern zu bauen. Aber wenn das wirklich alles nur Stoff ist, ein alter Mantel, der irgendwann aussortiert und weggeworfen wird, was bleibt dann noch von deinem Leben übrig, wenn der Stoff reißt? Vielleicht ist es an der Zeit, auf den Felsen zu bauen, der nicht wackelt. Denk da mal drüber nach.